Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Kleine Geschichten am Rande und die großen politischen Linien des Jahres, darum geht es in dieser letzten Ausgabe unseres Auslandsmagazins 2019. Ein Jahr, das den Anfang vom Ende der politischen Karriere des israelischen Ministerpräsidenten markieren könnte. Zweimal ist Benjamin Netanyahu mit dem Versuch gescheitert, eine neue Regierung zu bilden. Nun könnte ihn die Justiz in den Ruhestand schicken, wir berichten. Das Megathema Klimawandel beleuchten wir am Beispiel Kaliforniens. Wir schauen auf die Pläne für ein Brexit in Kanada, berichten, wie die neue argentinische Regierung Armut und die galoppierende Inflation bekämpfen will und schauen auf den Dauerprotest in Hongkong, mit dem sogar Polizeiführer sympathisieren. Zweimal haben die Israelis 2019 gewählt, doch entschieden ist zum Jahreswechsel nichts. Weder das rechtsreligiöse Lager um den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu noch das Mitte-Links-Lager konnten bislang eine neue Regierung bilden. Nun wird am 2. März noch einmal gewählt, zum dritten Mal innerhalb von 12 Monaten. Ob Israels Regierungschef dann noch einmal antreten kann, ist allerdings offen. Zwar haben ihn die Mitglieder seiner Likud-Partei nach 14 Jahren noch einmal im Amt des Parteivorsitzenden bestätigt, doch der Politiker ist wegen Korruptionsverdacht angeklagt. Am 31. Dezember berät der oberste Gerichtshof darüber, ob Netanyahu als Angeklagter überhaupt noch eine Regierung bilden darf. Begonnen hatte das Jahr dagegen mit guten Nachrichten für den Regierungschef Julio Segador mit dem Blick zurück auf 2019.
Für Israels Premierminister Benjamin Netanyahu beginnt das Jahr schon bald mit einem Geschenk von Donald Trump. In einem Tweet kündigt der US-Präsident an, die Souveränität Israels über die 1967 von Syrien eroberten Golanhöhen offiziell anzuerkennen. Trump unterzeichnet ein entsprechendes Dekret, und Netanyahu triumphiert. Es sei eine historische Entscheidung der USA, Israels Souveränität über die Golanhöhen anzuerkennen.
But now he did something historic importance. He recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights.
Seinen Triumph auskosten kann der langjährige israelische Ministerpräsident nur kurz. Zu sehr setzen ihm die innenpolitischen Probleme zu. Im April muss sich Netanyahu bei einer vorgezogenen Parlamentswahl den Wählern und einem sehr populären Kontrahenten stellen. Benny Gantz will mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis Blau-Weiß Netanyahu stürzen.
Wir brauchen eine Regierung, die unsere wirklichen Probleme löst und die nicht einzig mit sich selbst beschäftigt ist. Von nun an setzen wir die Arbeit fort.
Doch die Wähler machen es der Politik nicht einfach. Es kommt zu einem Patt. Netanyahu versucht, eine Koalition zu schmieden, doch an der Frage, ob ultraorthodoxe Wehrdienst leisten sollen, scheitert ein mögliches Regierungsbündnis. Erneut muss gewählt werden. Neuer Wahltermin ist im September und Netanyahu macht Wahlkampf mit einer Ankündigung, die es in sich hat. Er will weitere Teile des besetzten Westjordanlandes annektieren.
In den vergangenen Monaten habe ich diplomatische Bemühungen unternommen und in den letzten Tagen auch die Voraussetzungen geschaffen. Ich werde im Falle der Regierungsbildung Israels Souveränität auf das Jordantal und auf das nördliche Tote Meer ausdehnen.
Doch auch die zweite Parlamentswahl im Jahr 2019 zeigt keinen klaren Sieger. Trotz der Ankündigung des Ministerpräsidenten. Im Gegenteil, das Wahlbündnis Blau-Weiß von Benny Gantz holt bei der Wahl sogar einen Sitz mehr in der Knesset. Erneut beginnt ein Koalitionspoker. Und wieder gelingt es keinem der Spitzenkandidaten, eine Regierung zu bilden. Erst scheitert Netanyahu, dann Gantz. Der zeigt sich frustriert, denn er war zu weitreichenden Zugeständnissen bereit.
Vor den Wahlen entschied sich Netanyahu gegen eine Einheitsregierung. Und nach den Wahlen rief er zu ihrer Bildung auf. Mantraartig hielt er an seiner Immunität fest und an seiner Forderung, Erster in der Rotation zu sein.
Und wieder sind es die USA, die mit einer Ankündigung für eine Überraschung sorgen. Es geht um die israelischen Siedlungen im arabischen Ostjerusalem und im besetzten Westjordanland. Rund 650.000 israelische Siedler leben dort mittlerweile. Laut Völkerrecht sind es illegale Siedlungen. Die USA und die Außenminister Mike Pompeo drängen dagegen auf einen Kurswechsel.
Unsere Schlussfolgerung, dass für uns die israelischen Siedlungen nicht länger rechtswidrig sind, basiert auf den Tatsachen, der Geschichte und den Fakten, die durch die Errichtung der Siedlungen im Westjordanland geschaffen wurden.
Eine Ankündigung, die bei den Palästinensern auf heftige Kritik stößt. Saad Erekat, der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, verlangt eine klare Antwort der Völkergemeinschaft.
Israelische koloniale Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten inklusive Ostjerusalem sind nicht nur illegal, sie sind Kriegsverbrechen. Die Aussagen von US-Außenminister Pompeo müssen zurückgewiesen und verurteilt werden.
Eine Einschätzung, die übrigens auch der Internationale Strafgerichtshof teilt. So erklärt ICC-Chefanklägerin Fatou Bensouda, sie sei überzeugt, dass in den Palästinensergebieten Kriegsverbrechen verübt worden seien. Der Strafgerichtshof ist aber nicht das einzige Gericht, mit dem Premier Netanyahu Ärger hat. Im November wird Netanyahu angeklagt wegen Korruption, Untreue und Bestechung. Er ist der erste israelische Regierungschef, der unter Anklage steht. Kein einfacher Schritt für Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit.
Der Tag, an dem ich als Generalstaatsanwalt entschieden habe, einen Ministerpräsidenten wegen Korruption anzuklagen, ist ein schwerer und trauriger Tag für Israel und auch für mich selbst.
Netanyahu reagiert gewohnt offensiv und spricht von einem Putschversuch. Eine Wortwahl, die ihm viel Kritik einbringt. Parteiintern schadet ihm die Anklage nicht. Kurz vor Jahresende bestätigen ihn die Likud-Mitglieder als Parteichef. Und Netanyahu richtet den Blick auf 2020. Im März steht schon die nächste Wahl an.
Ich habe für euch gekämpft und ihr habt für mich gekämpft. Ihr wisst, dass ich mein Leben dem Land widme. Wir müssen uns nun vereinen, damit die politische Rechte und der Likud die Parlamentswahl gewinnen.
Neustart oder endgültiges politisches Aus. Zum Jahreswechsel ist die Zukunft von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weiter offen. Kein anderes Thema hat die Öffentlichkeit 2019 weltweit so beschäftigt wie der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen. In Australien steuert die Debatte darüber gerade auf einen Höhepunkt zu, ausgelöst durch die Buschbrände, die seit Oktober wüten und mehrere Millionen Hektar Wald zerstört haben. Das Militär soll nun den Feuerwehren zu Hilfe eilen. Was die Australier gerade durchmachen, können die Menschen auf der anderen Seite des Pazifiks allzu gut nachempfinden. Auch Kalifornien hat in diesem Jahr eine heftige Waldbrandsaison erlebt. Ausgerechnet im Hightech-Staat hatten Millionen Einwohner im November tagelang keinen Strom. Der Bundesstaat kommt technisch an seine Grenzen. Katharina Wilhelm über die schwierige Anpassung an eine neue Wirklichkeit.
Es ist der Begriff des Jahres 2019 in Kalifornien. The New Normal, das neue Normal.
The new normal has all the conditions, the environmental conditions getting worse.
So wie James Grasso von einer privaten Bürgerhilfe in LA sprechen viele davon, dass die Wetterbedingungen immer schlechter werden und keine schnelle Lösungen für die Waldbrände in Sicht seien. Es ist nämlich heißer und trockener geworden und das führt zu aggressiven Bränden, die sich schneller ausbreiten als sonst. Seit 2015 habe sich die Situation verschlechtert, sagt auch David Ford vom Stromversorger Edison.
It's becoming a new normal where we're dealing with these type of conditions year round now.
Und schon längst gäbe es auch nicht mehr nur die ganz klassische Feuersaison im Herbst, sondern das sei nun fast über das ganze Jahr so zu erwarten. Die Stromversorger spielen eine ganz besondere Rolle, denn das neue Normal ist nicht nur eine Wetter- oder Feuerkrise, sondern auch eine Versorgungskrise in Kalifornien. Marode Stromleitungen waren nämlich für viele der schlimmsten und tödlichsten Brände in den vergangenen Jahren verantwortlich. 13,5 Milliarden Dollar muss der größte Stromversorger Kaliforniens, PG&E, an Entschädigung für Betroffene zahlen, die zwischen 2015 und 2018 Opfer von Bränden, verursacht durch defekte Stromleitungen, wurden. Anfang 2019 ging PG&E deswegen sogar in die Insolvenz. Und aus Angst vor neuen Klagen schalteten die Versorger den Strom in diesem Jahr gleich lieber ganz ab. Millionen Menschen waren davon betroffen, teilweise mehrere Tage lang. Die Kalifornier sind ob dieser neuen Situation erbost. Allen voran der Gouverneur Gavin Newsom, der sagt, die Stromkonzerne hätten jahrelang Misswirtschaft betrieben.
It's a classic example of corporate greed.
Das ist ein klassisches Beispiel für unternehmerische Gier und die wurde mit vielen Leben bezahlt. Wir werden uns PG&E genau anschauen. Sie müssen völlig neu aufgestellt werden. Das bedeutet auch, dass vielleicht die Regierung stärker eingreift. Wir brauchen ein modernes Unternehmen, das im 21. Jahrhundert den Ansprüchen von Millionen Kaliforniern gerecht wird.
Es ist nicht nur etwas zu brechen, es ist komplett zu reimaginieren, ein 21st-Century-Utility.
Doch es gibt auch Kritik an der staatlichen Regulierungsbehörde, die die Stromkonzerne in Kalifornien überwacht. Diese hätte die Konzerne dazu gebracht, mehr auf umweltfreundliche Energien zu setzen, statt in die Sicherheit zu investieren. Und das hieße, alte Leitungen austauschen und regelmäßig überwachen. Teilweise auch unterirdisch verlegen, doch das ist eben teuer. Schließen sich Umweltfreundlichkeit und Sicherheit deswegen aus? Kalifornien will zumindest die Speerspitze der umweltfreundlichen Bundesstaaten weiter anführen und damit einen Gegenpol zu Washington bilden, wo der menschgemachte Klimawandel vom Präsidenten höchstpersönlich in Frage gestellt wird. Die Krux ist aber, der Klimawandel begünstigt wohl eher das trockene Klima Kaliforniens und könnte so mehr Waldbrände fördern. Das sagen viele Wissenschaftler, aber die lauteste Stimme in diesem Fall hatte in 2019 Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie hatte sich in Kalifornien mit Überlebenden des Paradise-Feuers getroffen.
I heard heartbreaking stories. Wildfires.
Die Wildfeuer verschlimmern den Klimawandel. Und das sei nicht nur in Kalifornien so, sondern auch in anderen Regionen der Welt.
Everywhere around the world we can see these horrible environmental feedbacks.
Ob Kalifornien eine der innovativsten, modernsten Regionen der Welt mit dem Klimawandel und mit den Feuern in Zukunft besser umgehen wird, das bleibt zu hoffen. Doch erst einmal scheint kurzfristig keine Besserung in Sicht. Heftige Feuer und viele Stromausfälle, das neue Normal, wird die Kalifornier wohl auch in 2020 begleiten.
Brände und Blackouts, wie sich Kalifornien auf die neue Klimawirklichkeit vorbereitet, das war ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Er galt als Held eines freundlichen Liberalismus, als Galionsfigur einer modernen Politik. Doch die Parlamentswahlen im Herbst haben Kanadas Premierminister Justin Trudeau geschwächt. Die absolute Mehrheit ist verloren. Mit einer Minderheitsregierung muss sich Trudeau nun Mehrheiten im Parlament von Fall zu Fall organisieren. Eine ganze Legislaturperiode dürfte der Premier damit nicht durchhalten. Anders als in den USA ist das Verhältnis zwischen den Parteien zwar nicht vergiftet, aber auch in der kanadischen Gesellschaft driften die Teile auseinander. Im Westen, so berichtet Antje Passenheim, wird sogar der Ruf nach Abspaltung laut.
Can we do this? Das Ahornblatt steht Kopf auf einer verkehrt aufgehängten Flagge in einer Turnhalle in Calgary. In der größten Stadt der kanadischen Provinz Alberta haben sich hunderte Menschen versammelt. Europa beschäftigt der Brexit. Sie wollen den Wexit. Die Abspaltung Westkanadas, erklärt ihr Anführer Peter Downing. Wir machen Alberta wieder groß und deshalb müssen wir uns lösen von der Leine, die Ostkanada heißt. Lösen von der Zentralregierung in Ottawa, die gerade ihre neue Mannschaft aufgestellt hat. Von Küste zu Küste zu Küste haben die Kanadier einer Spaltung und dem Negativen eine Absage erteilt. Premierminister Justin Trudeau weiß, dass das nicht stimmt, als er im Oktober nach seiner knappen Wiederwahl triumphiert. Mit hauchdünnem Vorsprung bekommt seine liberale Partei das Go-Ahead für eine zweite Amtszeit, allerdings mit einer Minderheitsregierung. Ich habe euch verstanden, meine Freunde, sagt Trudeau. Ihr sendet unser liberales Team zurück an die Arbeit in Ottawa. Die Wähler hätten für eine fortschrittliche Agenda gestimmt und für den Kampf gegen den Klimawandel. Doch genau das ist es, was den Wählern im Herzen der kanadischen Erdölindustrie zu eng gefasst scheint. Keinen einzigen Sitz holen die Liberalen in den westlichen Provinzen Alberta und Saskatchewan. Stunden nach der Wahl ging von dort aus ein Hashtag durchs Netz: Wexit. Immer mehr Menschen schließen sich der Separatistenbewegung an. Sollen wir uns zu Bettlern machen lassen? Sollen wir um Jobs betteln? Nein, schallt es lautstark in Richtung Ottawa. Durch den klimafreundlichen Kurs dort sehen die Bürger im Westen Zehntausende Arbeitsplätze bedroht. In Alberta etwa hat sich dort in der zweiten Jahreshälfte die Arbeitslosenrate verdoppelt. Einer von 5 jungen Männern hat keinen Job mehr, Tendenz steigend. Trudeau werfen sie vor, dass er die CO2-Steuer durchgesetzt hat und zu langsam ist beim Bau neuer Ölpipelines. Dabei gehören die Zusagen für das Klima zu den wenigen, die Trudeau eingehalten hat, sagen seine Kritiker. Allen voran sein konservativer Herausforderer bei der Wahl, Andrew Scheer. Die Kanadier haben über ihn geurteilt, über seine 4 Jahre von Skandalen und Missmanagement. Die Kanadier haben ihn gewarnt. Und sie haben die Regionalpartei Bloc Québécois zur drittstärksten Kraft im Parlament gemacht. Die Partei kämpft für die Anliegen des französischsprachigen Kanadas, der politische Kommentator Rob Rousseau betont. Da droht zwar keine Abspaltung, aber Trudeau hat es schon mit einem steigenden Nationalismus zu tun. Der Premier hat bereits reagiert. In seiner neuen Regierungsmannschaft wird ein Drittel der Ministerposten aus der französischsprachigen Provinz Quebec besetzt. Seine ehemalige Außenministerin Chrystia Freeland bekam einen Schlüsselposten. Als Vizepremier soll die Ministerin, die einst das Handelsabkommen mit der EU ausgehandelt hat, sich um die Verständigung kümmern zwischen der Zentralregierung und den einzelnen Regionalregierungen. Die Abwendung des Wexit wird dabei eine Hauptaufgabe sein.
Politische Unabhängigkeit war jahrzehntelang vor allem eine Forderung der frankophonen Provinz Quebec. Nun wächst auch im kanadischen Westen der Wunsch nach Abspaltung. Das war ein Beitrag von Antje Passenheim. Steuererleichterungen für ärmere Bevölkerungsschichten und Steuererhöhungen für Gutverdiener. Außerdem eine Devisensteuer und mehr Geld für den Kampf gegen die Armut. Im Eiltempo versucht die neue argentinische Regierung, dem Land ihren Stempel aufzudrücken. Die galoppierende Inflation soll unter Kontrolle gebracht und der de facto bankrotte Staat in ruhigeres Fahrwasser gesteuert werden. Denn noch immer leidet das einst wohlhabende Land unter den Folgen der Staatspleite, in die Argentinien 2001 gerutscht ist. Eine dauerhafte Stabilisierung ist bislang weder linken noch konservativen Regierungen gelungen. Was vom Peronisten Alberto Fernandez nun zu erwarten ist, fasst Stefan Lina zusammen.
Es war ein Zeichen der Bescheidenheit. Zur Amtseinführung am 10. Dezember ließ sich Argentiniens neuer Präsident Alberto Fernandez nicht in einem Konvoi schwarzer SUVs durch Buenos Aires zum Kongress chauffieren, sondern er fuhr selbst. Und zwar einen grauen japanischen Mittelklassewagen. Symbolpolitik, die zeigen sollte, ich bin auf eurer Seite. Denn Argentinien leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise, die die Armen ebenso trifft wie die Mittelschicht. Ein paar der verheerenden Daten zählte Fernandez dann auch gleich auf.
Wir haben derzeit die höchste Inflation seit 28 Jahren. Seit 1991 hatte es in Argentinien keine Inflation von mehr als 50% gegeben. Die Arbeitslosenquote ist die höchste seit 2006 und der Kurs für einen Dollar ist seit 2015 von 9 auf 63 Pesos gesprungen, in gerade einmal 4 Jahren. Kurz nach der Amtseinführung wurde dann klar, wie Fernandes vorgehen will. Vor allem mit Zuwendungen an seine Wählergruppen. Hinter der linksnationalen peronistischen Partei stehen nicht zuletzt die mächtigen Gewerkschaften. Ihnen versprach der neue Präsident mehr Geld. Rentner sollen mehr in der Tasche haben. Man wolle außerdem die heimische und im internationalen Vergleich wenig produktive Industrie vor ausländischen Wettbewerbern schützen. Das Ziel? Ein solidarisches Argentinien, ein Argentinien mit weniger Ungleichheit, das seine öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssysteme verteidigt, ein Argentinien, das diejenigen fördert, die etwas produzieren und die arbeiten. Auf Seiten der Opposition hieß es prompt, Fernandes verfalle in den alten peronistischen Reflex, alle Strukturprobleme mit sozialen Wohltaten zu übertünchen. Dabei sei völlig unklar, wer dies eigentlich bezahlen soll, zumal Argentinien hoch verschuldet ist. Auch in der Finanzwelt kommt die Kehrtwende von einem Sparkurs zu einem staatlichen Ausgabenprogramm nicht gut an. Argentinien brauche endlich einmal Strukturreformen, die über den Tag hinaus gingen, so Claudio Cesario, Präsident des Bankenverbandes.
Es wäre ideal, wenn wir endlich einmal langfristig eine konstante Grundstrategie für unsere Wirtschaft hätten und daran auch festhalten, egal ob die Regierung wechselt oder nicht. Argentinien fehlt eine solche Politik der Mitte und das schwächt unsere Produktivität.
Auch im Mittelstand haben viele ihre Zweifel, ob Alberto Fernandes mit seiner Politik das Land zukunftssicher aufstellen kann. Etwa der Seifenproduzent Sebastian Sabater aus der Hauptstadt Buenos Aires. Dessen Traditionsunternehmen steckt tief in der Krise, wie viele kleine Firmen. Er würde sich niedrigere Steuern wünschen, weniger Bürokratie und zuverlässige Rahmenbedingungen.
Francamente, no tengo grandes expectativas de que las cosas vayan a cambiar muchísimo.
Ich habe ehrlich gesagt keine großen Erwartungen, dass sich die Lage schnell bessern wird. Denn es liegt an den Strukturen unseres Landes. Ein Freund von mir spricht immer von einem gescheiterten Staat, einem kranken Land. Hier werkelt jeder in seiner kleinen Blase vor sich hin. Jeder schaut, dass er und seine Familie irgendwie über die Runden kommen. Aber die Idee eines Gemeinwohls, die spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Eine entscheidende Rolle für Argentiniens Zukunft dürften die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über eine Umschuldung spielen. Sie sollen so bald wie möglich beginnen.
Argentinien in der Krise, wie die neue Regierung versucht, das Land zu stabilisieren. Ein Beitrag war das von Stefan Liener. Es ist eine politische Protestbewegung, doch die Regierung in Peking will die Sonderverwaltungszone Hongkong offenbar mit Hilfe der Wirtschaft befrieden. Medienberichten zufolge sollen Staatsfirmen von der Regierung zu umfangreichen Investitionen in Hongkong gedrängt werden. Mehr Arbeitsplätze und Wohlstand, weniger Proteste, das ist wohl das Kalkül dahinter. Dass damit die Anti-Regierungsproteste im nächsten Jahr weniger werden, ist allerdings aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich. Noch immer genießen die Demonstranten große Sympathien in der Bevölkerung, sogar bei den Sicherheitskräften. Unser Korrespondent Steffen Wurzel hat sich mit einem Polizeikommandeur getroffen.
Wenn John auf das zu Ende gehende Jahr zurückblickt, spürt er vor allem eines: Müdigkeit.
Hunderte Überstunden hat der 32-jährige Hongkonger seit Sommer gemacht. Sein Arbeitgeber ist die Hongkonger Polizei.
I'm now a senior inspector of police. I have been in the force for more than 5 years. And now I'm the commander of a riot police team.
Zu einem Gespräch mit dem ARD-Hörfunk war John nur bereit, wenn seine Stimme verfremdet wird. Auch ist John ein Deckname, denn er will und darf nicht erkannt werden. Denn als Kommandant einer Einheit der sogenannten Riot Police darf John keine Interviews geben. Und er sollte sich auch nicht öffentlich kritisch äußern gegenüber der eigenen Polizeiführung oder der Regierung. Er tut es trotzdem.
From the perspective of a frontline officer, I don't think.
Aus der Perspektive eines Polizisten, der immer ganz nah dran ist, würde ich sagen, die Regierung nimmt zu wenig Rücksicht auf uns. Wir Polizisten wurden in diese Rolle hineingedrängt. Lösen können wir die Situation aber nicht.
Seit Sommer ist John in der Regel an 6 Tagen in der Woche im Einsatz für 14 bis 16 Stunden am Tag. Er wird mit seinem aus 40 Polizistinnen und Polizisten bestehenden Team immer dorthin gerufen, wo es brenzlig wird.
For example, there were petrol bombs. And you can see protesters throwing bricks.
Einige Demonstranten haben uns mit Brandsätzen beworfen. Manche schleudern Steine auf uns oder schießen sogar mit Pfeilen. Es wurden auch Sprengsätze gefunden.
John ist loyal und befolgt die Einsatzbefehle seiner Behörde. Dennoch sympathisiert er mit einigen Forderungen der Demonstranten, die unter anderem eine Amnestie für verhaftete Aktivisten fordern. Außerdem freie Wahlen in Hongkong. Eine weitere Kernforderung der Demokratiebewegung lautet, die Polizeigewalt der vergangenen Monate soll unabhängig untersucht werden. Ausgerechnet diesem Punkt stimmt Polizist John ausdrücklich zu.
With the complicated background of Hongkong and the Chinese government.
Wegen der komplizierten Gemengelage zwischen Hongkong und der chinesischen Zentralregierung sind einige der Forderungen nicht umsetzbar. Aber die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission wäre machbar.
Der Graben zwischen einer deutlichen Mehrheit der Hongkonger Bevölkerung und der von Chinas Staatsführung eingesetzten Regierung ist seit Sommer immer tiefer geworden. Auch der 32-jährige Polizist John spürt diesen Riss, denn er reicht bis in seine Familie und seinen Freundeskreis. Seine Schwester etwa, die Hongkonger Protestbewegung unterstützt, sieht in ihm einen Vertreter der verhassten Regierung. Ähnlich in seinem Freundeskreis.
I think for some of my friends, we can.
Einige meiner Freunde habe ich wohl für immer verloren. Einige von ihnen gehören zum harten Kern der Protestbewegung. Es dürfte also schwierig für uns werden, wieder miteinander auszukommen.
John geht fest davon aus, dass die Massenproteste und auch die Ausschreitungen im neuen Jahr weitergehen werden. Die Hongkonger Polizei könne zwar versuchen, die Proteste klein zu halten, gelöst werden müssten sie aber politisch. Einen ersten Schritt, findet John, sollten seine eigene Behörde und seine Vorgesetzten machen.
Für Polizisten, die offensichtliche Fehler gemacht haben, sollte die Polizeibehörde Verantwortung übernehmen, die fraglichen Taten anerkennen und künftige Vorfälle verhindern.
Einige Vertreter der Hongkonger Protestbewegung gehen inzwischen davon aus, dass verbotenerweise längst auch Polizisten aus Festlandchina in Hongkong im Einsatz sind. Angesprochen auf diese Gerüchte reagiert John ausweichend.
Ich habe nichts dergleichen gehört. Ich neige dazu, solchen Gerüchten nicht zu glauben. Ausschließen kann ich es aber nicht. Schließlich sind wir eine sehr große Behörde. Vielleicht bekomme ich aber auch nicht alles mit.
Ein anderer Blick auf die Massenproteste in Hongkong. Steffen Wurzel über den Kommandeur einer Polizeieinheit im Einsatz gegen die Demonstranten. Der Blick auf das Jahr 2020, er beschäftigt auch meine Kollegin Petra Enzminger gleich in Campus und Karriere. Bildungspolitische Herausforderungen im kommenden Jahr sind das Thema ihrer Sendung. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein entspanntes Wochenende und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2020 folgt dann am 4. Januar die nächste Ausgabe unseres Auslandsmagazins.